Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Herr, weil du da bist, reicht uns deine Liebe, deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Kraft und deine Gnade aus. Und wir werden eines Tages allein mit Jesus sein. Kannst du das vorstellen? Allein in seiner Gegenwart. Es wird eine tolle Zeit sein. Ich freue mich schon darüber. Heute ist mein Thema, erkenne die Gefahren, die drohenden Gefahren. Das möchte ich betrachten. Ich möchte heute die Gefahren, die auf den Christen warten, also nicht die Gefahren draußen auf der Straße oder so, da passiert auch unheimlich viel, aber zuerst einmal so die Gefahren, die uns tagtäglich im geistlichen Leben begegnen, mit denen wir uns auseinandersetzen und ja auseinandersetzen müssen. Und wir leben gefährdet, auch als Kinder Gottes, nicht nur das als Menschen in dieser Welt. Wir werden angegangen, angefochten und bedroht, von welcher Art auch immer, aber auch geistig an der Seele werden wir angegangen. Aber zuerst einmal, ich lade dich herzlich ein für morgen. Morgen wird das Thema sein, warte auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss erwartet werden. Wir saßen 10 Tage im Zimmer zusammen, beteten die 120 Leute. Sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben miteinander ausgesprochen. Sie haben ihre Herzen vorbereitet für die Ankunft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, den kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Man muss sich vorbereiten. Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Das ist zuerst mal das eine. Dann Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. So, darüber werde ich ein paar Gedanken zur Vorbereitung auf Pfingsten sagen. Und dann Pfingsten werde ich predigen und Pfingsten werde ich über den Heiligen Geist sprechen. Der Heilige Geist baut seine Gemeinde, nicht wir Menschen, nicht der Pastor, nicht irgendwelche Jünger und Aposteln. Der Herr baut seine Gemeinde und er trat zu der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Erkenne die Gefahren. Das ist meine Botschaft heute. Am Mittwoch wollte ich vielleicht auch noch sagen. Am Mittwoch werden wir über die apostolische Glaubenserfahrungen sprechen. Was haben die Aposteln nach Pfingsten erlebt? Und wie ging es mit den Aposteln weiter? Denn die sind dann in alle Himmelsrichtungen gezogen. Sie haben missioniert, sie haben das Wort Gottes ausgebreitet, sie haben gepredigt und der Herr wirkte durch mitfolgende Zeichen. Und deshalb apostolische Kraft, apostolische Methode, apostolische Erfahrungen, apostolische Wirkungen, wie das so alles sieht, aber ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Das wird das Thema sein. Erkenne die drohenden Gefahren, vor allem wir als Christen oder solche, die sein wollen. Die Christen haben unheimlich viele geistliche Bedrohungen von verschiedenen Arten. Wir kämpfen einen 5-Fronten-Krieg. Von links, von rechts, von vorn, von hinten, von unten und dann, ja, der Teufel versucht uns von allen Seiten anzugreifen. Erkenne den Feind in deinem eigenen Boot. Ich habe im Internet so ein schönes Bild, da ist ein Bootsfahrer, irgendwo ein Thailänder, der bringt einen Tiger im Boot. Packt den Tiger in den Tank, der hat im Boot diesen Tiger und mit dem Tiger fährt er es übers Wasser. Mit so einer Raubkatze. So, wir wissen gar nicht, was wir im Boot haben, in deinem Lebensboot. Da ist nicht nur der Heiland dabei, da sitzt auch der Löwe womöglich mit drin. Auf Christen lauern in dieser Welt so viele Gefahren. Zuerst einmal Lauheit, Trägheit, das ist eine Gefahr. Ich werde nur eine Liste versuchen zu geben, was ich so im Lauf der Jahre erfahren habe an Probleme, die so auf Christen zugehen. Die geistlichen Gefahren, die merken wir meistens nicht. Diese geistlichen Gefahren sind Bedrohungen. Unser geistliches Leben wird ausgehöhlt. Wir werden schlapp gemacht, träge gemacht, müde gemacht. Oft wollen wir es gar nicht wahrhaben. Der Teufel streut so viel Sand in den Augen, den Kindern Gottes, so dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr sehen oder übersehen. Heute will ich also ein paar Wahrheiten über das Christentum von heute sagen, was mich bewegt als Christ, als Jünger Jesu. Ein großes Problem ist Christen ohne Christus. Weißt du, wir nennen uns Christen, schimpfen uns Christen, aber Christus ist nicht mit uns. Wir hören nicht auf Christus. Wir tun nicht, was er sagt. So, das ist eine Gefahr, dass wir oberflächlich sind, dass wir, wie der eine sagt, ich gehe und gehen doch nicht. So, wir haben sehr viel mit dem Teufel zu tun. Unser Glaubensleben ist voller Gefahren. Oft sind Dinge, die sich verändern sollten in unserem Leben. Wir verändern sie nicht ganz bewusst, weil das gefällt uns. Wir wollen es nicht lassen, wir wollen es nicht aufgeben. So, wir haben mit dem Teufel zu tun, das ist unser Erzfeind. Der greift uns von vorne an, manchmal auch von hinten kommt, manchmal als Löwe und manchmal als Drache, manchmal als Schlange, versucht uns zu Fall zu bringen. Wir haben mit allen möglichen Geistern zu tun, Dämonen, unreine Geister. Weißt du, so viele Leute beschäftigen sich heutzutage mit dem Internet und da lesen sie jeden Mist. Und dann, die werden krank dabei. und ja, die kommen gar nicht mehr los von dem ganzen Unsinn, was sie dort alles lesen. Da ist eine Gefahr und da ist eine Gefahr und jeder macht Angst und verbreitet Panik. Wir Kinder Gottes sollten aufhören mit Angst. Kinder Gottes, wir haben in der Angst, in der Welt Angst. Aber Jesus sagt, sei getrost, ich habe all diese Dämonen, all diese Ängste, die uns Panik bereiten möchten, überwunden. So, wir haben mit der Welt zu tun. Die Welt, ich meine nicht die Schöpfung. Auch die Schöpfung kann einen mal ärgern. Bei mir zu Hause ist Luftkrieg zurzeit. Also da diese kleine Amsel, die jagt da den Raben. Der Rabe versucht immer wieder vorbeizufliegen und schleicht sich rum. So ähnlich ist es auch mit uns. Wir müssen, obwohl wir klein sind, wir müssen tapfer sein, wir müssen kühn sein, wir müssen uns behaupten, wir müssen uns bewähren. Also die Welt, aber nicht die Schöpfung, sondern das System macht uns zu schaffen. Die Zwänge. Du musst, du sollst. Du kannst nicht anders. Weißt du, die Zwänge und der ganze Druck von innen und der ganze Druck von außen dann, was wir haben. Man wird gezwungen, in eine Vereinigung irgendwo beizutreten. Und wehe dir, du bist nicht in dieser Vereinigung. Weißt du, wir werden gezwungen, dort anzugehören, zu dem Dachverband und der Gewerkschaft und der Kompanie. Früher waren es die Zünfte. Heutzutage sind es die Zwangsmitgliedschaften in irgendeine Innung, in einer Handwerkskammer oder so. Du wirst gezwungen, irgendwo dabei zu sein. Und weh, du bist nicht dabei. Egal wo. Auch geistlich. Du wirst gezwungen, in der Ökumene zu sein, bei der Allianz. Und weh, wenn du dich sagst, ich gehöre Jesus. Verstehst du? Und du sagst, ich möchte gar nicht so vereinnahmt werden. Ich bin froh, wenn ich in die Gemeinde kann, Wort Gottes hören kann, den Herrn loben und preisen kann. Ich möchte nicht, dass sämtliche Verbände und Vereine drin sind in Körperschaften und Bünde. Wir haben so viel zu schaffen mit dem System um uns herum, um nicht aus dem Rahmen zu fallen, immer sich so zu kleiden. Deutsche haben ein ganz großes Problem. Die laufen alle so nach Schema F. Sie wollen gerne uniformiert werden und gerne so nicht aufzufallen, negativ aufzufallen, vor allem, ja, wo gehst du hin mit der Bibel und am Arm? Weißt du, da denken, was denken die Leute, was denken meine Nachbarn, wenn ich mit der Bibel nicht nur in der Handtasche oder in der Tragtüte, sondern unterm Arm laufe. Verstehst du? Wir sollen unseren Glauben demonstrieren, aber wir wollen uns nicht negativ, wir wollen nicht negativ auffallen, dass wir zum Krümpel des Vereins oder irgendwo zum Sankverein hingehen und Gott loben und preisen. Wir haben Angst, verstoßen zu werden, ungeliebt zu werden. Ein anderer Feind, der gegen uns steht, das ist unser Fleisch, mein Ego, mein Ich. Nicht mein Ich. Mein Ich ist gut, aber dieses Ego, ich will, ich muss und ich lasse es nicht. Mein altes Wesen, meine alten Gewohnheiten, meine Leidenschaften, das sind alles Gefahren, die auf uns lauern. Du musst heute so aufpassen, dass du von dem nicht eingefangen wirst und von dem nicht gefangen nimmst und vereinnahmt wirst, der dich nicht in Anspruch nimmt. Es gibt so viele Menschen, die möchten dich beanspruchen und die wollen dich beherrschen und die wollen dir deine Ruhe, deinen Frieden nehmen, egal wer das ist. Und der Teufel versteht uns, er hat damals verstanden, bei Israel sehr raffiniert, sie in der Ziegelproduktion einzuspannen. Einfach immer wieder so nach Form, nach Schema F, einfach Ziegel zu produzieren. Und wir sind gar nicht so weit weg von dem antichristlichen Reich, dass sie alle eine Sprache sich geben. Wenn du heute nicht mehr die Computersprache nicht beherrschst, bist du out. Verstehst du, wenn du ja mit dem Computer nicht umgehen kannst oder was auch immer ist. In meiner Bibel heißt es, dass der Antichrist einfach ja alle die gleiche Sprache gab, dass sie in das gleiche System, in das gleiche Schema, in die gleiche Schablone presst. Offenbarung 13, Vers 2. Die Gefahren, die auf uns lauern, sind geistlicher Art. Die sind sehr schön, verstehst du? Sehr logisch, sehr praktisch. Verstehst du, ohne Bargeld zu bezahlen, das ist doch praktisch. Verstehst du, aber du wirst gefangen. Mit der Chipkarte. Hier Offenbarung 13, Vers 2. Und der Drache gab seine Kraft und seinen Thron und seine große Macht und so weiter diesem Antichristen. Und ich sah, eines seiner Häupter sah aus wie tödlich wund, verwundet, aber diese tödliche Wunde wurde wieder heil. Und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier und betete den Drachen an und so weiter, weil das Tier, also der Antichrist hier, die ganze Macht diesem Tier gab. Und sie beten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Wir wären so beherrscht von den Politikern. Weißt du, da werden Gesetze verabschiedet, Gesetze abgeschafft, wieder Gesetze eingeführt. Wir sind mittendrin als Christen. Wir sind in der Welt. Das müsste uns ganz klar sein. Und der liebe Gott holt uns nicht aus der Welt. Wir werden nicht entrückt, auch wenn wir das wollen. So, und da heißt es weiter, und es wurde diesem Tier, diesem Antichristen, diesem falschen Propheten ein großes Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, das zu tun, 42 Monate lang, und er tat seinen Mund auf, oder sein Maul, hier sagt die Bibel Maul, zur Lästerung gegen Gott. Du musst dich auseinandersetzen gegen die Lästerungen in der Welt, da wirst du verspottet von deinen Freunden, Kollegen, Nachbarn, du wirst schief angeguckt. Da fängt es schon an, wo wir gegen alle möglichen Umstände angehen müssen, den Namen Gottes zu lästern, der Name Gottes wird verspottet. Und dann heißt es weiter, und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Stell dir vor, da steht nicht, und die Heiligen werden siegen, sondern die Heiligen werden überwunden werden. Die werden bekämpft werden. Also denk nicht, ja, wir werden triumphieren, Glory, Halleluja. Nein, die Christen werden überwunden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen, dass sie alle so vermischt werden. Wir sind mittendrin in dieser Völkervermischung durch die Flüchtlinge. Der Teufel, dieses System dominiert, spielt überall die erste Geige. Und ich rede hier in einem Pseudonym. Der Teufel, das ist das Böse, das Negative. Es versucht überall die Vorherrschaft zu bekommen. Ich könnte auch die Namen nennen, aber dann kriege ich gleich einen Prozess auf dem Hals. Verstehst du, ich rede der Teufel, das Böse. Da kann jeder sich hineindenken, was er will. Offenbarung 13, Vers 16, hier weiter. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen und verkaufen kann, ohne nicht das Zeichen zu haben, nämlich das Zeichen des Tieres oder die Zahl seines Namens 666. Und hier ist Weisheit. Nicht Dummheit, Weisheit und Verstand gefragt. Überlege, was die Zahl des Tieres bedeutet. Es ist die Menschenzahl, eine menschliche Zahl. 666, so menschlich, so vermenschlicht. Eigentlich, das Dritte Reich war die Generalprobe der Hölle für mich persönlich. Alles, so ging alles gut. Zuerst mal gab es Eintopf, gab es Volkswagen, Volksradio, da gab es, ach ja, Wohnungen, da gab es alles. Der Hitler hat zuerst mal Himmel auf Erden versprochen, das hat geklappt. Und genauso kommt der Teufel. Der Teufel kommt nicht mit dem Pferdefuß und Hörner und was weiß ich, mit dem Schwanz. Nein, der wird als Heilsbringer wird er kommen, als Erlöser. Aber dann die andere Hälfte, was war dann? Dann war die Versklavung des Menschen. Das Typische war das tausendjährige Reich, das wir hatten, das nur 12 Jahre leider gedauert hat. Das ist gewesen. So, da können wir erkennen. Und heute, wenn du kein Konto hast, was willst du machen? Du bist aufgeschmissen, kannst keine Miete bezahlen, bist nicht kreditwürdig, gar nichts. Deshalb, jeder muss bei uns mal ein Konto haben, auch die, die nichts verdienen und ja, die asozial sind, die werden automatisch ein Konto, ein Notkonto bekommen, so damit sie hier alle erfasst werden. Versklavung ist eine Gefahr vom Satan, wo die Menschen versklavt werden. Also pass auf, dass du nicht versklavt wirst. Von wem auch immer. Von dir selber, vom Teufel, von der Gesellschaft, auch du selbst kannst dein eigener Kerkermeister werden, dass du die Tür zumachst und nicht mehr rauskommst. Ja, das ist möglich, verstehst du? Wir denken manchmal, dass das, ich kann mich selbst da in so eine Enge treiben, dass ich die Welt nicht mehr verstehe. Versklavung durch Unterdrückung, durch Unterwerfung. Allah ist groß, Allah ist groß, Allah ist groß, verstehst du? Das betest du und am Schluss bist du auch so ein Allah-Anhänger. Und weißt du, wenn wir Kompromisse machen, mit Kompromisse beginnt alles, die Gefangenschaft. Die Israeliten sind nach Ägypten mit Freude hingegangen. Ja, unser Josef lebt, unser Josef ist ein großer König. Und dann gibt er das beste Land den Israeliten und dann nachher werden sie Sklaven. Dann müssen sie mit mächtiger Hand von Gott befreit werden. Wir werden nicht gefangen, wir gehen nicht verloren, so einfach dir nichts, mir nichts. Der Teufel fängt mit guten Angeboten an. Da kannst du was werten. Dort kannst du studieren, dort hast du Zukunft. Der Teufel versucht durch die Menschen zu versklaven, durch Unterwerfung, dass du keine eigene Meinung mehr bildest und wehe, du bildest dir eine eigene Meinung, dann bist du gleich out. So, die Medien versuchen uns zu bestimmen, was wir denken. Weißt du, da werden Paragraphen abgeschafft, aber die werden nicht einfach im Parlament abgeschafft, zuerst mal in den Köpfen der Leute. Und wer die Köpfe der Leute beherrscht, der beherrscht die Menschen. Das geistliche Leben ist etwas Unsicheres. Weißt du, Hast du Gott erlebt, hast du Gott nicht erlebt? Als wir fast vor 30 Jahren hier nach Berlin kamen, wir haben ein Problem. In Süddeutschland ist der Fall ganz anders bei den Menschen. Weißt du, die Menschen, entweder sind sie gläubig, glauben an Jesus, leben mit Jesus. Hier, da besuchen wir angeblich wiedergeborene Leute. Aber die haben keine Beziehung zu Gott. Sind Christen, religiös, sind durch sämtliche Gemeinden schon durch. Und die haben keine Beziehung zu Gott, keine persönliche Beziehung zum Heiland. Wir waren geschockt und bis heute bin ich immer noch geschockt. Leute, die haben Gott nicht erlebt. Viele Menschen haben Gott gar nicht persönlich erlebt, kennen den Heiligen Geist nicht, reden vom Heiligen Geist aber so viel und babbeln in Zungen angeblich. Aber diese Zungen, ob die pfeifig, das sind eingebildetes Geschwätz, das sie irgendwo gelernt haben. Und da passiert so vieles. Weißt du, wenn ich geheilt bin, bin ich geheilt, da muss ich nicht, da bin ich nicht hinterher kränker als vorher. Und die meisten Leute, die oft geheilt werden, die sind hinterher kränker, als sie vorher gewesen sind. Schlechter dran, als sie bevor man mit ihnen gebetet hat, bevor man ihnen die Hände aufgelegt hat. Weißt du, der Schuss geht nach hinten. Wenn du nicht in Ordnung bist mit Gott, geht der Schuss nach hinten. Da kommen größere Probleme, schlimmere Probleme. Ich warne. Also wenn du nicht mit Gott im Reinen bist, geh nicht nach vorne zum Altar. Zuerst solltest du befreit werden von den Sünden, von den Fehlern, von der Rebellion oder von der Verstockung, von der Verwerfung, was auch immer ist. So viele Menschen sind Sklaven. Auch unsere Welt ist voller Gefahren, die Menschen, die leisten viel, sind im Hamsterrad und die rennen, sie unternehmen viel. Und du brauchst Mut, hier auszubrechen und sagen, ich mache Schluss. Entweder gibt es einen Gott, entweder erlebe ich einen Gott, entweder habe ich Erfahrungen mit Gott oder ich lasse das Ganze bleiben. In meiner Bibel heißt es, und wir sind immer noch ein bisschen bei den Sendschreiben, entweder kalt oder heiß, dieses dazwischen. Vergiss es. Gott sagt, ich spuck dich aus dem Mund raus. Ich will mit dir nichts zu tun haben. So, du brauchst Courage und Kühnheit, dass du rausbrichst aus diesem ganzen System. Ich will meinen Gott erleben. Ich will Gott begegnen. Heute musst du suchen, die Menschen, die Gott erlebt haben. Die Heiligen haben abgenommen und der Teufel hat die Heiligen überwunden. Verstehst du, sind in so einem heiligen Fahrwasser, im religiösen Fahrwasser, Haufen Programme, Internet, überall von Jesus, um Heiland und Heiligen Geist. Und persönlich sind sie gar nicht mit Gott berührt. Die werfen sich mit den Bibelsprüchen um sich rum, aber die sind vom Herrn gar nicht berührt. Das Wort Gottes spricht nicht ab, das geht nur runter an ihnen. Jesus betet für die Jünger. Und deshalb, Geschwister, ist so wichtig, wir müssen nicht Weltflucht betreiben. Weltflucht ist nicht von Gott, dass ich mich verstecke und zurückziehe in mein Schneckenhaus. Nein, Jesus sagt, Vater, in Johannes 17, Vater, behalte sie in der Welt. Und Gott schickt dich sogar mittendrin ins Zentrum dieser Welt, wo der Thron Satans ist. Hab keine Angst, du hast eine kleine Kraft und du bewahrst mein Wort und du bewahrst meinen Glauben. Johannes 17, hört die Worte Jesu. Ich verlasse jetzt die Welt und ich komme zu dir. Aber sieh da, meine Jünger, sie bleiben zurück. Heiliger Vater, das ist nicht der Papst, Jesus, das ist der Vater im Himmel. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden, wie wir beide eins sind. Nimm sie nicht von der Welt, erhalte sie in der Welt. Christen sollen hier in dieser Welt sich bewähren, erhalte sie in der Welt. Sie sollen hier stark sein, sie sollen beweisen, wir beugen nicht unsere Knie, wir lassen uns nicht weichklopfen. Wir kapitulieren nicht. So, was ist das Gefährliche in dieser Welt? Hier wachsen Dornen und Disteln. Das ist, und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das ist, was der Herr den Menschen gesagt hat, als er wegging aus dem Paradies. Du wirst verletzt und du musst jetzt lernen, mit Verletzungen zu leben. Und ich sage, oh Gott, jetzt guck mal, wie böse die Menschen um mich herum sind. Die sind böse. Aber du musst gucken, dass deine Wunden schnell heilen. Wir leben in einer Welt voller Verführung, Versuchung, voller Manipulation. Das ist die Gefahr. Du wirst angegangen, da ein Angebot und dort ein Angebot und dort eine Leuchtreklame. Und alles will dich faszinieren. Der Teufel hat Jesus versucht. Das war das allererste, was Jesus erlebt hat, als er seine Mission angefangen hat. Und wenn der Teufel sich an Jesus rangewagt hat, wie viel mehr an dir und mir? In Matthäus 24, Vers 24, hier die Gefahren, ich lese von Gefahren. Pass auf, pass auf, pass auf und nochmals pass auf. Denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass du mit den Ohren schlackerst und den Mund nicht mehr zukriegst. Sie werden große Zeichen und Wunder tun, so dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten, verstehst du, die Auserwählten verführt werden. Verführung ist eine ganz große Gefahr heute, ein Endzeitzeichen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, hat der Herr gesagt, wird kein Mensch mehr selig werden. Das heißt was. Das heißt was. Weißt du, es gibt so viele Zeichen, die nicht von Gott gewirkt sind. Und die Gefahr ist es, weißt du, Zeichen und Wunder, oh, Halleluja, Lob und Dank, und dann applaudieren wir. Weißt du, viele Zeichen sind nicht von Gott gewirkt. Und ich sage dir, welche Zeichen nicht von Gott gewirkt sind. Pass gut auf. Weißt du, da werden nur Menschen verherrlicht. Da wird nicht Gott verherrlicht. Da geht es nicht um Jesus, sondern da geht es ums Geld. Verstehst du, um Ansehen, um Ruhm und Ehre und Anerkennung. Es gibt falsche und betrügerische Arbeiter, falsche Apostel, schreibt der Apostel Paulus, falsche Gesandte. Der Teufel schickt sie, 2. Korinther 11, Vers 13, lies mal nach. Der Teufel schickt diese Wunderwirker. Der Heilige Geist, und wir gehen auf Pfingsten zu, verherrlicht Jesus. Der Heilige Geist bringt uns zu Jesus. Der Heilige Geist bindet uns an Jesus. Nicht an irgendwelche Engel oder an irgendeine Kirche oder irgendwelche Gemeinden. Denk an die Geschichte vom Simon den Zauberer. Verstehst, die Gefahr ist da. Dieser Simon der Zauberer verzaubert das ganze samaritische Volk, das ganze Mischvolk. Und Leute, die in sämtliche Gemeinden sind und überall sich rumtreiben und kein Fundament haben, so wie die Samariter. Samariter sind das Mischvolk. Die sind da nicht richtig, sie sind keine richtigen Heiden und sie sind keine richtigen Juden. So ein Mischvolk. Und so keine richtigen Christen und keine richtigen Heiden. Sie sind weder kalt noch heiß. Das sind diese Menschen. Und dieser Simon der Zauberer verzauberte das ganze samaritische Volk, die ganzen Mischlinge, geistliche Mischlinge. Das ist die Kraft Gottes. Halleluja. Bis Petrus kam. Bis er den Lump entlarvte. Bis sich herausstellte, der kann alles, bloß der kann den Heiligen Geist nicht geben. Der kann den Heiligen Geist nicht freisetzen. Und deshalb Zeichen und Wunder, die nicht vom Heiligen Geist sind. Zeichen und Wunder und Worte und Predigten und Gedanken, die nicht vom Heiligen Geist sind, die sind vom Teufel. Und die verzaubern die Menschen. Wunder und Zeichen, die nicht zum Wort Gottes führen. Passt auf, ich gebe euch Kriterien, da könnt ihr prüfen, ob es wahr ist oder nicht. Und das kannst du feststellen. Wunder und Zeichen, die nicht Jesus bringen und die nicht zu Jesus führen, dich nicht an Jesus binden, sondern an den Heiler, an den Pastor, an den Befreier, dass du immer wieder, weißt du, wenn ich so die ganzen Fans angucke von den ganzen christlichen Diener, die fahren immer nach, verstehst du, von Salzburg bis Flensburg. Die, überall, wo der auftritt, und schreiben sie schon die Termine, gucken sie, wo tritt er nochmals auf, da fliegen sie extra hin. Wollen befreit werden. Weißt du, statt dass sie richtig befreit werden, werden sie gebunden, an Menschen gebunden. Wunder und Zeichen, die nicht in die Gemeinde bringen und die Gemeinde nicht bauen, die nicht in die Heiligung, nicht in der Heilung, in die Heiligung führen, die führen zum Teufel. Hart, was ich sage, aber ich will dir die Gefahren aufzeigen. Wahre Diener Gottes fälschen das Wort Gottes nicht, sie manipulieren nicht, die machen nicht aus jedem Stichwort da irgendeine große Predigt. Sie sagen nur das, was Gott ihnen sagt, sagt das. Schone sie nicht. Weißt du, wir müssen predigen das Wort Gottes. Ich könnte auch so Halleluja-Predigt bringen. Ich könnte predigen, ich habe kein Problem. Ich könnte euch predigen, dass ihr sogar von den Stühlen springt und jubelt und jauchzt und hüpft und tanzt und vibriert. Aber das bringt euch nicht weiter. Was ihr braucht, ist das Vollkornspeise. Nicht mit allem möglichen Mischmasch. Wahre Diener Gottes tun das, was Gott befiehlt. Und wenn er nichts befiehlt, tun sie gar nichts. Das gehört dazu, verstehst du, dass man auch nichts tut. So auch die Diener Gottes tun das, auch wenn es manchmal die Dinge schwer sind. Wenn die Dinge nicht laufen, sie trotzdem zu Zeit und zu Unzeit predigen sie das Evangelium, gelegen und ungelegen. Manchmal tun sie das, auch wenn es weh tut. Wahre Diener beweisen sich als Diener Gottes, nicht als Angeber. Wir haben geheilt in meinem Dienst. Oder in unserer Gemeinde ist das passiert. Nein, wahre Diener Gottes sind keine Hochstapler. Die geben Jesus die Ehre und sagen, preis ihn. Wahre Diener Gottes protzen nicht. Sind keine selbstherrliche Wesen. Keine Seifenblasen aufgeblasen auf Glanzpapier. Wahre Diener Gottes machen keine leeren Versprechungen, die Gott nicht macht. Und dann muss der Herr wirklich sagen, ich mache das und das bei dir und bei diesem. Und wenn ich das, wenn Gott das nicht sagt, lass es bleiben. Das sind wahre Diener. Wir sehen, wie im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 3 bis 10 in diesen Versen steht, wie das alles so passiert. Paulus sagt, wir erweisen uns als Diener Gottes. Und das ist, wie man echt und falsch unterweist. Weißt du, Leute, die durch Schwierigkeiten gehen, die sind echt. Und Glaube, der den Schwierigkeiten hält, der ist echt. Wir erweisen uns als Diener Gottes in großer Geduld. Sind wir geduldig? Wenn du nicht willst, wenn du nicht sofort sagst, was dein Problem los ist, bitte der Nächste weiter. Nein, wir konzentrieren uns, wir sind geduldig. Eselsgeduld. Weißt du, wie ein Esel ist? Der geht nicht. Den kannst klopfen und machen, was du willst. Wir erweisen uns in Trübsalen. Denk drüber nach. Wir erweisen uns als Diener Gottes in Trübsalen, was das heißt. In Nöten, Engpässe, Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen. Das sind die großen Diener Gottes, die was beweisen. Und Paulus war so einer. In Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, in Wachen, in Fasten und Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist. Wir erweisen uns als Diener Gottes. Also, wir machen weiter. Egal, ob jemand kommt oder nicht kommt, ob jemand glaubt oder nicht glaubt, ob es jemand passt oder nicht passt. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten. Wir beweisen uns als Diener Gottes, indem man uns als Verführer darstellt, verschiedene Sektenleute und Irrlehrer und falsche Propheten. Und wir beweisen uns als Diener Gottes, als die Wahrhaftigen, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und sie, wir leben, wir sind guten Mutes, als die Kranken. Weißt du, wir sollen uns als Diener Gottes auch in Krankheit beweisen. Gott dient auch, wenn wir krank sind, todkrank sind, kurz vorm Krepieren. Verstehst du, wir beweisen uns als Diener Gottes, als die Gezüchteten und doch nicht getötet, als die Traurigen, die alle Zeit fröhlich sind, als die Armen, die nichts haben und doch viele reich machen. Das Wort Gottes zeigt uns, gibt uns die Messlatte. Wer ist ein Diener Gottes? Einseitig betonte Lehren, das ist eine Gefahr. Weißt du, ich zähle jetzt die Gefahren auf. Was sind die Gefahren? Einseitig betonte Lehren, egal was es ist. Einseitig betont, auch wenn sie biblisch sind. Und wenn ich 10 Bibelstellen finde dafür, und ich finde für jede Lehre eine Bibelstelle, kein Problem, 2 sogar. Und 3, wenn es sein muss. Ich kann also beweisen, aber einseitig betonte Lehren, nur einseitig. Das positive Denken, für mich persönlich, und das positive Denken ist eine Gefahr für viele Menschen. Und die schlittern da rein. Und es ist nichts Schöneres, als positiv zu denken. Und für mich ist das Evangelium das Positivste in dieser Welt. Aber positiv denken ohne Gott, ohne Jesus Christus, ohne den Heiligen Geist, führt zum Teufel. Dann bestellst du dann den größten Wagen, größer als der Bürgermeister fährt. Ja, das haben Leute gemacht. Ja, ich denke positiv. Und dann haben sie größere, als Christen, größere Autos bestellt. Wir sind Königskinder. Und wir sind Königskinder. Das ist wahr. Und wir müssen einen größeren Wagen bestellen, als der Bürgermeister hat. Größeres Haus und so weiter, als der Superstar oder die Schlagersänger. Weißt du, egal ob es Glaube ist in der Bibel, aber wenn der Glaube betont wird, ist gefährlich. Alles einseitig ist gefährlich. Einseitige Ernährung ist gefährlich. Oder Gnade, oder Rema und Logos. Wir glauben nur an Rema. Verstehst du? Das ist verkehrt. Wir brauchen Logos und Rema, das geschriebene Wort und das gesprochene Wort. Und nur, wenn du nur auf Rema hörst, dann hörst du auf die Bibel nicht mehr, auf das geschriebene Wort Gottes. Und wenn du nur auf das geschriebene Wort Gottes hörst, hörst du das Rema nicht. Deshalb diese ganzen Einseitigkeiten. Wahre Gläubige sind vielschichtig, vielseitig. Weißt du, Heilungen sind biblisch, aber wenn es nur um Heilungen geht, deshalb in einer gesunden, normalen Gemeinde ist alles vorhanden, sollte alles vorhanden sein, da passiert Heilung, aber da sterben auch die Leute. Auch das ist normal. Das ist nicht Weltuntergang. Oder da wird Weissagung betont, wir brauchen das prophetische Wort und ich tue gut, wenn ihr darauf achtet, steht in der Bibel. Und ich habe euch gesagt, ich kann alles mit der Bibel belegen. Deshalb hör auf, nur auf Bibelstellen zu gehen, Wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist ist, was lebendig macht. Die Inspiration. Oder einseitig betonte Heiligung. Geschwister, wir müssen uns heiligen. Wir müssen runter, wir müssen einfach werden, wir müssen schlicht werden. Krawatte tragen ist vom Teufel. Oder Schmuck. Oder was alles. Ich weiß, das alles gab es in der Christenheit. Oder dass man sich selbst kasteit und quält und verstümmelt. Einseitige betonte Enthaltsamkeit. Die Bibel lehrt Enthaltsamkeit. Haltet euch fern, flieht von der Welt und. Verstehst du? Aber das kann einen verrückt machen. Das sind die Gefahren der Christen, der Gläubigen, einseitig zu werden. Oder selbst verleugnen. Es stimmt, du musst dich selbst verleugnen, wenn du Jesus nachfolgst. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Aber jetzt, wenn du nur noch sich selbst verleugnest, dann bist du am Schluss ein Fußabstreifer. Hans Wurst. Sich selbst verleugnen. Wir müssen ausgewogen sein und wir müssen wissen, wo was angebracht wird. Oder Liebe. Oh, du musst deine Feinde lieben, deine Nächsten lieben, den Herrn lieben und am Schluss bleibt für dich nichts übrig. Oder Glaube. Oder was auch immer ist. Oder Teufelsaustreibungen. Weißt du, wir sollen Dämonen vertreiben, steht in der Bibel. Aber wenn wir nur noch spezialisieren auf Dämonenaustreibung, am Schluss reden wir den Leuten die Dämonen ein und dann treiben sie wieder aus. Das passiert das bei den meisten Befreiungsdiensten. Da wird der Teufel eingeredet, da wird vorgelesen, da kriegst du ganz große Bücher und Listen und so weiter. Die Dämonen, die du haben kannst und die wir heißen sogar, die haben rausgekriegt, wie sie alle heißen. Die Juden haben, glaube ich, an die 600 Dämonen auflisten können und viele haben von den Juden abgeschrieben. Eine Gefahr. Wir sollen den Sieg Jesu verkündigen, das stimmt. Und die Herrlichkeit Jesu, aber sich nur noch auf die Dämonen zu konzentrieren oder andere auf die Seelsorge. Oh, wir brauchen Seelsorge, wir müssen uns umeinander kümmern, einander annehmen, füreinander da sein. Das ist eine Gefahr. Seelsorge ist nötig. Und jeder Christ sollte mal Platz haben, wo er jammern kann und sein Herz ausschütten kann. Aber dieses übertriebene Seelsorge, jeder muss in die Seelsorge. Nein, wo sind die viele Leute in die Seelsorge gegangen und sind trotzdem gute Christen geworden? Es ist kein Gebot und das Wort Seelsorge steht nicht einmal in der Bibel. So, oder Sabbat. Verstehst du, Sabbat ist so oft in der Bibel und so weiter. Du musst den Sabbat halten. Man kann so Steckenpferde haben. Du weißt ja, was ein Steckenpferd ist. Und da sitzt du auf dem Stecken. Ich habe ein Steckenpferd gehabt. Und so haben viele Christen Steckenpferde. Endzeit, Wiederkunft Jesu. Oder Freude. Verstehst du, einseitig betonte Dinge. Die Gemeinde Jesu braucht Freude. Wir sollen Freude sein und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber wenn wir nur noch hüpfen und tanzen wie Gummibälle und nur noch jubeln und jauchzen und wir wissen nicht mehr, was Stille ist und Gott sagt, in der Stille will ich wirken. Aber dann wird die Stille wieder betont und alle Extreme, alle Überbetonungen sind eine Gefahr. Hört mir gut zu. Ich sag's euch nur, ausgewogen, ausbalanciert sollen wir sein. Oder Wächterdienst, du musst aufpassen, bete und wache, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Wächterdienst ist wichtig, du sollst wachen über dich selbst, über die anderen. Aber wenn du das zu viel machst, da findest du sogar den Splitter, den Balken in deines Bruders Auge. Und dann machst du aus der Mücke einen Elefanten durch deinen blöden Wächterdienst und das ist passiert. Oder Anbetung, weil wir müssen Gott anbeten. Stimmt, das ist wahr. Ich sollte Gott anbeten im Geist und der Wahrheit. Aber dieses Übertreiben, diese Anbetung unter der Betonung, nur noch Anbetung, wir wollen den Herrn anbeten. Predigt brauchen wir nicht. Haben wir schon alles gehabt, verstehst du? Predigt 10 Minuten, aber Anbetung 3 Stunden. Aber der Herr hat gewirkt durch die Botschaft. 3 Tage predigte er die Bergpredigt, bis der Magen bei den Leuten knurrte. Oder dass wir so viel vom Teufel reden. Geschwister, lasst unsere Häupter neigen und den Teufel binden, verstehst du? Das kann sein, dass einmal irgendwo etwas nötig ist, aber daraus eine Lehre zu machen, auch das, was mal gut war, was gesegnet war, ein Dogma daraus zu machen, das ist, was die katholische Kirche macht. Und wir machen weiter. Wir merken gar nicht, wie weit wir von der katholischen Kirche entfernt sind. Wir sind noch mittendrin. So voll katholisch den Teufel binden und dann mit diesem Räucherkäfig da durch die Gegend, dann dreimal um den Altar gehen, verstehst du, und dass alle Dämonen, ja, fliehen mit Weihrauch. Das ist diese Legenden, wo das alles herkommt. Wir leben, Geschwister, nur von der lebendigen, guten Kost des Wortes Gottes. Das wahre Volk Gottes ist ein ausgewogenes Volk, ein ausbalanciertes Volk, ein Volk, Kinder Gottes sind ausgeglichene Menschen, die haben nicht von dem zu viel und nicht von dem zu viel. Sie haben von allem was. Das ist es. Sie haben von allem was. Paulus, als er in Ephesus, in Milet ist und die Epheser zu sich einladet, Apostelgeschichte 20, Vers 18, er sagt den Epheser, diesen Ältesten, aber als ich zu euch kam, sprach ich zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag, als ich bei euch in der Provinz Asien angekommen bin, mich verhalten habe, die ganze Zeit, wie ich war, wie ich dem Herrn gedient habe, in aller Demut. Man dient Gott in aller Demut. Weißt du, was das heißt? Ich bin nichts, ich kann nichts. Herr, du bist alles. Ich diene dem Herrn in Demut. Ich wüsste niemand als Christus den Einzigen und den Gekreuzigten zu verkündigen. Ich habe euch in Demut gedient und unter Tränen. Ich muss vorstellen, wie Paulus den Menschen unter Tränen gedient hat. Weinen kam er. Schwester, der Herr hat es mir offenbart, liest es hier im Wort Gottes. Verstehst du, unter Tränen, in Liebe. Weißt du, und du weinst für jemanden, wenn du jemanden lieb hast. Unter Tränen habe ich euch gedient. Unter Anfechtung, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren ist. Verstehst du, ich diente euch, obwohl die mich verleumdet haben was und mir alles mögliche unterstellt haben. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist. Und deshalb, wahre Christen, die dürfen nicht einseitig werden. Und ich möchte keine einseitige Gemeinde, da trete ich aus. Mache ich nicht mehr mit. Ich möchte eine ausgewogene, eine ausbalancierte Gemeinde haben. Wir müssen alles haben, was der Herr hat. Und was der Herr nicht hat, brauchen wir nicht. Und nicht gibt. Alles, was nützlich ist, das habe ich verkündigt und euch gelehrt. Öffentlich und auch in den Häusern hin und her im Hauskreis, wie auch immer, den Juden und den Griechen, habe ich bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Der, weißt du, sich nur für Israel zu begeistern, ist Unsinn. Erstens, Israel hat seine Mission erfüllt, dass sie Jesus zur Welt gebracht haben und in die Welt gebracht haben, war die Mission Israels zu Ende. Aber jetzt groß zu betonen, wir müssen für Israel beten, Israel segnen. Paulus sagt, für die Juden und den Heiden gibt es nur einen Weg, um in den Himmel zu kommen, Jesus Christus. Keinen anderen Weg, keine andere Erlösung ist möglich, außer Jesus Christus. Deshalb hat Gott die Juden zerstreut in alle Lande, damit sie genauso unter den Heiden sind und sich bekehren müssen wie die Heiden. So, es gibt keinen Sonderweg für die Juden. Aber Leute, die falsch gelehrt sind, die falsche Bibelauslegung betrachten, man kann alles einseitig auslegen und die Menschen zum Selbstmord treiben. Glaubst du es nicht? Judas ging hin und er hängte sich. Steht in der Bibel. Das ist das Wort Gottes. Und wenn du das nicht tust, dann, was du tust, das tue bald. Verstehst du, ich kann noch Peitsche nehmen und dich dazu jagen und so weiter. Und du siehst, der Judas hing am Schluss. Hängte sich auf. Verstehst du, was du tust, das tue bald. Ich kann also zum Selbstmord zwingen. Und so arbeitet der Teufel eine Bibelstelle an der anderen zu reihen. Gefahren. Gefahren im Volk Gottes. Lauern also durch falsche Lehren auf einen, verstehst du, den Tiger im Tank. Nicht im Tank, sondern im Schiff, im Boot. Und dann fährst du und dann denkst du auch, das ist ein Kätzchen, so zierliches, nettes Kätzchen. Und dann beißt du dich den Kopf ab. So viele haben schon das mit dem Leben bezahlt. Der Teufel kommt mit verdrehten, verzerrten Bibelstellen, mit Besonderheiten. Er findet da irgendwo ein I-Pünktchen und das versucht man dann auszulegen. Dann argumentiert man mit diesen Argumenten, ja, das ist so, das könnte so sein. Dann versucht man, die Worte zu deuten, zu drehen, wie das so heißt, im Griechisch, im Hebräisch oder in Aramäisch oder wie das wirklich heißt, im Lateinisch. Bei Gott heißt es, es steht geschrieben. Fertig. Ganz schlicht und einfach. Und mit dem konnte Jesus den Teufel zurückweisen. Da musste er nicht Fuchtel und eine Peitsche nehmen oder eine Keule. Es steht geschrieben. So ist es so wichtig, wenn du überleben willst, studier deine Bibel, kenne das Ziel deines Lebens. Wenn du das Ziel vor Augen hast, wirst du nicht verführt werden. und verloren gehen. Die meisten gehen nur verloren, wenn sie das Ziel aus den Augen verlieren. Und die gehen verloren. Da verlaufen sie sich in irgendeine Sache, verrennen sich dabei. Informier dich über deine Ziele. Was steht wirklich geschrieben, bevor du mit dem Teufel argumentierst? Du sollst die gesunde Lehre kennenlernen. Nicht, was du denkst, was deine Gemeinde denkt oder was der Pastor denkt. Nein, was denkt Gott? Find heraus die Meinung Gottes für dein Leben. Was sagt die Bibel dazu? Dieses Logos, es steht geschrieben. Und die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert. Bei mir heißt es, jede Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und es nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes vollkommen sei in allem guten Werk. Lies die Bibel und renn nicht hinter jeder Weissagung, hinter jeder Weibsagung oder was weiß ich auch alles. So viele driften schnell ab vom Wort Gottes. Weißt du, nur eine kleine Abweichung, schon eine Gefahr. Wenn du nur ein paar Grad vom Ziel wegkommst, dann kommst du gar nicht dort an, wo du ankommen möchtest. Der Jubel ist vorbei an den Jupiter, obwohl er so groß ist. Durch falsche Lehren, durch falsche Ansichten. Oder der Herr sagt, es werden falsche Propheten, falsche Christusse auftreten, falsche Meinungen, falsche Erklärungen geben werden. Ist dir nicht schon mal passiert, da hast du dich irgendwo verlaufen, fragst nach dem Weg. Dann fragst einen und der sagt dort und dort und dort und du bist aber nicht so sicher. Dann fragst du dem Nächsten, der sagt genau das Gegenteil, in der entgegengesetzten Richtung. Jetzt wirst du wirre. Wenn du anfängst, die Menschen zu fragen, der eine sagt, geht's in die Richtung, der andere sagt, in jene Richtung. Wie zerstört der Teufel die Christenheit? Indem er sie einfach vom Weg abbringt. Er erzählt, dort könnt ihr gesegnet werden. Epheser 4, Vers 14. Damit werden die Unmündigen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Durch betrügerische Menschen werden sie ein Spielball der Menschen werden, durch ihre Schlauheit, mit der sie dann in den Irrtum führen. Weißt du, ein Dummer kann dich nicht verführen, aber ein Schlauer, ein Gebildeter, ein Pharisäer, ein Priester, der kann dich verführen. Erkenne die geistlichen Gefahren für dein inneres Leben, für dein geistliches Leben, für deine Seele. Wie sagt die Bibel, was hilft der Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Und so viele haben einen Knacks an der Seele. Das war, was wir hier in Berlin erlebt haben. So viele geschädigte Menschen, Gemeinde geschädigt. Ja, Gemeinde geschädigt. Die große Gefahr für uns ist, dass wir das Ziel verfehlen. Wie auch immer. Erkenne die Gefahren. Was der Teufel dir vorgaukelt, weißt du, so intelligent, so schlau. Das ganze Vollmachtsdenken, dieses Autoritätsdenken. Mach die Steine zu Brot, Meister. Sprich nur ein Wort. Vollmachtsdenken. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Weißt du, Gott wird dem Demütigen helfen, dass er unter den Steinen Brot findet. Er muss nicht die Steine zu Brot machen. Ganz einfach. Viele sind hier schon auf die Nase gefallen mit ihrer Vollmachtstellung. Wir haben Autorität. Du hast gar keine Autorität, wenn Gott sie dir nicht gibt. Wir sind Waschlappen, eine Niete. Wir müssen ehrlich sein. Ich kann nichts tun. Und was sagt Jesus? Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne den Heiligen Geist kannst du erst recht nichts tun. Wir werden morgen darüber, oder am Sonntag darüber sprechen, über den Heiligen Geist. Wie machtlos wir sind ohne den Heiligen Geist. Da muss in der evangelischen Kirche Konfirmanden aufsagen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Vater und an Jesus Christus und so weiter. Und da hat jeder so irgendwo bekommen, dann von diesen Konfirmanden eine Passage zu sagen, ich glaube an Gott den Allmächtigen. Und dann kommt der, ich glaube an Jesus Christus und so weiter. Und dann, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an die Heilige Kirche und dergleichen. Und als der Heilige Geist kam, da ist der Junge nicht da. Dann schreit einer, also, und da soll er die Taube losfliegen lassen. Dann hat er gesagt, schreit der eine da von hinten, die Katze hat die Taube aufgefressen. Verstehst du, das kann ja nicht sein. Und ich glaube an den Heiligen Geist und lässt dann die Taube fliegen. Und er war gar nicht da, weil er jetzt traurig war, weil die Katze die Taube aufgefressen hat. Vielleicht bei vielen hat die Katze die Taube aufgefressen. Man bekommt den Heiligen Geist, wenn man Gott gehorcht. Und weißt du, es ist so schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich folge schon so lange dem Herrn Jesus nach, schon viele Jahre, ein paar Jahrzehnte. Und ich merke, es ist kein Spaziergang mit Jesus zu gehen. Es ist ein Kampf. Täglich muss ich mich überwinden und sagen, jetzt mit Jesus gehe ich, jetzt mit Jesus kämpfe ich. Und er gibt den Heiligen Geist denen, die gehorchen. Für den Gehorsam gibt es keinen Ersatz, keine Alternative. Weißt du, der König Saul hat den Heiligen Geist verloren, weil er Gott nicht gehorchte. Und bei vielen ist der Geist Gottes ausgewandert, zurückgezogen. Und deshalb geht man zu Hexen, zu Esoterikern, Spiritisten, Okkultisten, weil man mit dem Heiligen Geist nicht mehr hat. Dann macht man irgendwelche esoterische Handlungen, studiert bei den Esoterikern, wie machen die das? Und wir erleben in christlichen Kreisen so viel Esoterik. Und das merkst du gar nicht, wenn du dich nicht auskennst und nicht durchschaust. Das findest du das Gleiche auf der Esoterikmesse, was der da macht und was die machen. Der Teufel tritt auf als der andere Jesus. Er tritt auf wie Jesus. Ich bin der und der und der und erzählt, was er dir ist. Und dann sagt dir, was du machen kannst, was du solltest oder was du nicht solltest. Wenn Gott es gesagt hat, du solltest, dann erzählt er dir, du sollst nicht machen. Er weiß, was du machen kannst. Und er weiß ganz genau, das ist dein Programm. Und deshalb versucht er, in dein Programm reinzusteigen als Trojaner und einfach dein Programm zu übernehmen, dein Programm zu kontrollieren. Weißt du, er weiß den Willen Gottes für dein Leben. Er weiß es. Er weiß, was Gott von deinem Leben mit deinem Leben vorhat. Und er versucht, das zu aktivieren auf seine Art. Ich helfe dir. Ich stehe dir bei. Ich inspiriere dich. Und schon haben wir auf dem falschen Dampfer. Die Gefahren der Verführung. Weißt du, er will dir den Auftrag erteilen, obwohl Gott dir den Auftrag geben möchte. Er weiß, das hat Gott für dich vorbereitet. Und die Gefahr ist, dass er schneller ist als du, als der liebe Gott. Weißt du, der liebe Gott wartet, bis du ja sagst. Und er sagt, ich hab das. Weißt du, der Teufel versucht, dich unter seine Regie zu bringen, unter seinen Befehl, unter seinem Kommando, unter seinen Anweisungen. Und wenn du einmal die Hand ihm gegeben hast, den kleinen Finger, nimm dir die ganze Hand. Deshalb hat Paulus bei diesem Mädchen in Philippi den Dämon ausgetrieben. Warum? Die Frau hat nichts Verkehrtes gesagt. Der Teufel sagt nichts Verkehrtes. Glaubt mir das. Der Teufel ist nicht so blöd, dass er euch dumme Sachen erzählt. Der ist sehr intelligent, super intelligent. Das sind Knechte des allmächtigen Gottes. Ihr müsst in diese Versammlung gehen, wo Saulus predigt oder Paulus predigt. Die sind Männer des allmächtigen Gottes. Die müsst ihr hören. Und das sagt sie jeden Tag. Und Paulus merkt, du, die hat gar keinen Auftrag von uns. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass die was erzählen sollen, dass sie die Leute einladen sollen. Diese Leute, die sie einladen, wollen wir gar nicht haben. Wir wollen Leute haben, die der Herr segnen möchte. Und irgendwie hat Paulus gemerkt, du, das ist auf ihrem Mist gewachsen. Vom Teufel inspiriert. Und stell mal vor, was da passiert wäre, wenn Paulus gesagt hat, Leute, hört, selbst diese Wahrsagerin, dieses Mädel, diese Okkultisten, diese Spiritisten, selbst die weiß, dass wir Diener Gottes sind. Dann wäre die Herren der Gemeinde geworden. Dann hätte sie die Gemeinde kommandiert. Dann wäre sie die Schwester Weissagung geworden. Verstehst du? Weil sie diese prophetische Gabe hatte. Und der Teufel sagt nichts Verkehrtes. Der sagt nur aus dem Fleisch heraus. Das ist dieser kleine, große Unterschied. Das war die Wahrheit. Was das Mädel in Philippi gesagt hat, das war die volle Wahrheit. Weißt du, der Teufel trickst die Leute aus, birgt Zeichen und Wunder, redet in Sprachen, weissagt, tanzt und springt und hüpft und was weiß ich, aber nicht im Heiligen Geist, im Fleisch. Ich werde nie vergessen, von Heilbronn, als da, wo ich Pastor war, fährt jemand zum Reinhard Bonke, seiner Konferenz, Feuerkonferenz, ganz groß, jetzt kommt die große Erweckung in Deutschland. Bis heute ist keine gekommen. Genau das Gegenteil ist oft eingetreten. Aber in aller Liebe geht er hin und zu dieser großen Erweckungskonferenz und dann bringen sie mir ein Video und da sehe ich den, der Bruder, der war so steif, wenn der stand wie ein Stecken und der Bruder hüpft wie ein Gummiball. Dann sage ich, Johannes, ich verstehe nicht, hier bewegst du dich kaum in der Gemeinde, wenn wir singen. Klatscht nicht einmal in die Hände, gar nichts. Du bist so still und dort hüpfst du wie ein Gummiball. Dann sagt er, weißt du, ich konnte mir nicht anders. Als die sprangen, muss ich auch springen. Und das ist Gruppendynamik. Der Teufel verführt die Menschen durch Gruppendynamik. Wenn alle springen, springen sie alle. Wenn alle still sind, sind sie alle still. Das ist die Gefahr der Gruppendynamik. Und das ist dämonisch. Gruppendynamik ist dämonisch. Gott hat uns freien Willen gegeben. Und wir sollen eigene Herren sein. Ich will springen, dann springe ich. Ich will sitzen, dann sitze ich. Ich werde nie vergessen, da sind wir hier im ECC auf einer Konferenz. Und da ist meine Frau sitzen geblieben und nicht aufgestanden. Dann kommen Leute, Schwester, geht's dir schlecht? Bist du krank? Oder was weiß ich? Nein, weißt du, du kannst müde gewesen sein, du bist vielleicht faul oder was weiß ich. Du musst nicht springen, wie die anderen springen. Nur in aller Liebe. Und das ist nämlich Gruppendynamik. Eine Gefahr heutzutage in der Christenheit, in der Anbetung. Mir ist manchmal gar nicht zum Anbeten zumute, dann bete ich auch nicht. Und manchmal ist mir ich habe so viel Freude, dass vergesse ich die Predigt, da vergesse ich den Gesang, da vergesse ich alles, ich bin im Geist entrückt. Weißt du, wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Die großen Gefahren im Volk Gottes ist, dass der Teufel uns blendet, dass wir von uns aus demütigen. Nicht, dass der Herr uns demütigt, der Herr demütigt und der Herr erhöht. Aber weißt du, von uns die Demütigung, so einfach. Ich werde nie vergessen, im Schwabenland ist eine Frau, wir machen Besuch, da muss sie schnell, sucht ihre Schürze. Verstehst? Und wo ist die Schürze? Also, dann hat sie gesagt, weißt du, ich möchte als eine Dienerin angesehen werden. Ob mit Schürze oder ohne Schürze, verstehst du? Manche können sogar in ihrer Demut noch sündigen. Falsche Demut, fleischliche Demut. Wir können von uns aus etwas bekennen und das ist Mist. Der Heilige Geist muss unsere Zunge lösen. Der Heilige Geist muss uns das Wort geben. Der Heilige Geist muss uns zeigen, hier redest. Und wir verbrennen uns so oft unsere Zunge, indem wir falschen Leuten etwas erzählen. Und dann kriegen sie eine falsche Zunge und einen falschen Hals. Missionieren ist biblisch, bekennen ist biblisch, alles ist biblisch, aber wir sollen vom Heiligen Geist getrieben. Welcher der Geist Gottes treibt, welcher der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Von uns aus gehen irgendwo in die Mission. Ich sagte, du kommst nach kurzer Zeit zurück, weil du das nicht aushältst. Aber wenn Gott dich hinschickt, dann bleibst du, bis du stirbst. Weißt du, so viele sind von sich aus umgezogen. Der Herr hat mir gesagt. Vergiss es, ich kann sagen, das ist Unsinn, was mir Leute erzählen. Das hat vielleicht die Gemeindeleitung gesagt, vielleicht irgendein Mensch dir gesagt, vielleicht, weiß irgendwas, du musst den und den heiraten. Verstehst du, der Herr hat mir gesagt, ich soll den und den heiraten. Oder der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Vergiss es. Das hat vielleicht ein Mensch dir empfohlen. Du hast selber gedacht, wenn der Herr dir etwas sagt, dann weißt du hundertprozentig. Von uns aus alles hinschmeißen und aufgeben und weggehen, das ist verkehrt. Aber wenn der Herr dir sagt, ist okay. Und du siehst, dieses Ausgewogensein, von uns aus auf etwas zu verzichten, am Schluss bist du arm und Bettler. Der Herr muss es zeigen. Von uns aus zu fasten, da wirst du krank noch durch deine Fasserei. Weißt du, die Menschen verzetteln sich von sich aus. Und das ist nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Das hat nichts mit Pfingsten mehr zu tun. Das hat nicht mal mit Gesetz was zu tun. Von wegen dann noch Gnade. Jeremia 23, Vers 32. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, reden, die falsche Träume erzählen und das Volk verführen mit ihren Lügen und losem Geschwätz. Das war schon damals in Israel. Obgleich ich sie nicht gesandt habe und ihnen nichts befohlen habe und sie diesem Volk nichts nütze sind, sprechen sie doch für mich und tun so, als wenn sie für mich reden dürften. Oder möchten. Weißt du, diese falschen Propheten, die verdrehen alles. Du kennst ja diese in Samaria diesen jungen Propheten, der von Gott einen Auftrag gehabt. Das ist ein Beispiel für uns, eine Lektion, von der sollten wir lernen. Der Junge geht und sagt dem König die Wahrheit. Der König kriegt eine steife Hand, wahrscheinlich einen Schlaganfall, was auch immer. Und der alte Prophet, der eigentlich hätte Prophet sein sollen, dort in dieser Stadt, der war dumm, zu nichts mehr nütze. Und so weiter. Aber hört, dass jetzt ein junger Prophet gekommen ist, ladet den Mann ein, wir wollen den kennenlernen, wir wollen gesegnet werden, der Prophet soll kommen. Kennst ja diese Geschichte. Aber der Herr hat dem jungen Propheten einen Auftrag gegeben, du sollst in dieser Stadt weder essen noch trinken, das taugt nichts. Und Und er hat gesagt, ich kann nicht. Gott hat mir gesagt, ich soll nicht essen und nicht trinken. Und dann kommt dieser falsche Prophet. Du siehst, mit Lügen werden Menschen zu Fall gebracht. Ein Engel ist mir erschienen. Und der dumme Kerl glaubt es. Ein Engel. Wenn ein Engel kommt, vielleicht hat doch Gott seine Meinung geändert. Du sollst nicht, wenn Gott dir etwas gesagt hat, sollst nicht einmal an Engel glauben. Und dann, was passierte, als er gegessen hat, hat sich herausgestellt, er ist belogen worden. Und dann kam der Löwe, hat ihn zerrissen und er und der Esel standen da auf dem Weg. Und so geht es, wenn ein Mensch Gott nicht gehorcht. Ja. Viele Pastoren und Prediger, die geben sich aus, als Gott sie hierher geschickt hat, hierher gestellt hat. Weißt du, was sie sind? Schachfiguren einer Organisation, mehr nicht. Die Organisation hat gesagt, hier soll es gehen. In die Methodisten und ein paar einige, die von den Methodisten als Ableger gewesen sind in der Anfangszeit im letzten Jahrhundert. Die Methodisten, sie haben eine Regel gehabt, ein Pastor bleibt etwa ein Jahr in einer Gemeinde oder einer Stadt und dann wird er gleich versetzt, damit er sich nicht zu wohl macht und damit er ständig frisches Blut kommt und so weiter. Amerikanisch, Englisch natürlich, von John Wesley, deshalb heißt es ja auch Methodisten. Mit Methode, immer ständig so versetzt und verschoben. Ein Methodistenpastor hat einen Witz erzählt, weil es so ist. Dann sagte jedes Mal, wenn er in den Hühnerstall reinkam und die Hühner einpacken wollte, haben sie die Hühner schon hingelegt und die Füße nach oben gesteckt. Da wusste ich, jetzt muss man umziehen, jetzt geht's woanders in die nächste Stadt. Verstehst du? Aber Gott ist nicht so. Wenn Gott jemanden an einen Platz hingestellt, der hat dort ausgehalten und bis der Herr ihn abgerufen hat. Und oft hat der Herr gesagt, und jetzt aus einer gesegneten Versammlung, Philippus, gehen auf die Straße nach Gaza. Weißt du, Gott bestimmt die Leute, der Heilige Geist und nicht irgendein Chef, ein Boss, ein Vereinsvorsitzender. Gott sagt, ich habe sie nicht gesandt. Paulus sagt, ich bin kein Menschenknecht. Ich will Gott dienen, ich will Gott gehören. Das ist die Botschaft aus dem Neuen Testament. Und wenn ich noch Menschenknecht wäre, wäre ich Christi Diener nicht. Galater 1, Vers 10. Predige ich jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig sein? Das sind die Gefahren. Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Diener nicht. Eine große Gefahr im christlichen Lager ist die Menschengefälligkeit. Ich will der Schwester gefallen, dem Bruder gefallen, dem Pastor gefallen, der Gemeinde gefallen. Der Teufel will uns verzaubern und will das aus uns machen, dass wir nicht mehr selbst sind, sondern nur noch Kopien von irgendjemandem. Das ist eine Gefahr. Er will uns geistlicher machen, als wir selber sind. Auch das ist eine Gefahr. Ich zähle nur die Gefahren auf, die im Volk Gottes ist. Der Teufel ist ein Täuscher. Täuscht uns was vor und macht es, dass wir sogar was vortäuschen. Ich bete, ich faste, ich tue das. Weißt du, ich kenne solche Theaterleute. Weißt du, da gibt es Leute, die kommen eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst und dann knien sie sich vom Stuhl hin und tun dann und beten. Und dann, dass jeder denkt, guck mal, wie geistlich der ist. Der betet sogar in der Versammlung, für die Versammlung. Weißt du, wenn ich vorher nicht gebetet, ich habe so einen gehabt mal in Stuttgart. Habe ich gesagt, Bruder, ich bete zu Hause. Und wenn ich zu Hause nicht bete, dann muss ich hier in der Gemeinde auch nicht beten und tun so, als ob, wie geistlich ich bin. Aber der Teufel möchte, dass wir unsere Geistlichkeit nach außen kehren. Dass wir den anderen was vortäuschen. Kennst du diese Hütchenspieler auf der Straße? Verstehst? Und dass wir, das ist Trickserei, nichts anderes. Und dann musst du sagen, wo der Würfel ist. Der Teufel will nur uns zu verunsichern, verwirren, andere durch uns verunsichern und Unruhe verbreiten. Wir sollen nicht die Bodenhaftung verlieren. Das ist so wichtig. Das hat Gott mir irgendwo mal gezeigt. Bleibe geistlich, aber verliere nicht die Bodenhaftung. Bleib noch unten. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder erschrecken oder Schrecken einjagen. Weder durch einen Geist, noch durch eine Prophetie, noch durch ein Wort, noch durch eine Lehre, noch durch ein angeblich von uns stammenden Briefe. Damals sind so viele falsche Briefe rumkursiert. Durch irgendeine arglistige Fälschung. Als wenn der Tag Christi schon da wäre, es wird nicht kommen. Inzwischen sind schon 2000 Jahre vergangen. Lasst euch niemand so schnell verführen. Obwohl alles so schnell ging, verstehst du, man hätte sehen können, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Heiliger Geist und jetzt kommt die Entrückung. Wir sind dabei. Und die meisten sind gestorben. Und die kamen in großer Not. Lasst euch nicht so schnell verführen, in keiner Art und Weise. Gefahr. Weißt du, der Teufel arbeitet durch Abwertung. Ach, das ist nichts. Das ist auch eine Gefahr. Du weißt, du dienst für den Herrn, du lebst für den Herrn, du stirbst für den Herrn. Und du weißt, mein Leben ist nicht umsonst und nicht vergeblich. Lass dich vom Teufel nicht abwerben. Oder abwerten. Sollte Gott gesagt haben, glaub Gott, dass es dir, wenn er dir das gesagt hat, und du in deinem feinen Herzen aufgenommen hast, durch irgendeine Prophetie, dann bleibe dabei. Lass dich nicht verunsichern. Weißt du, das Wort Gottes ist es, das unser Leben bestimmt. Durch das Logos und durch das Rhema. Diese beide, wenn diese beide da sind, Logos und Rhema, und beides übereinstimmt, dann kannst du sagen, danke Herr, was du sagst, ist Quatsch. Das nehme ich nicht für ernst. Und das muss ich machen. In meinem Dienst, in meinem Leben habe ich schon so oft die Leute abgewiesen und gesagt, ich glaube nicht diesen ganzen Blödsinn, was ihr mir erzählt. Ja, der Herr hat es gesagt. Und ich kann auflisten, dass alles nicht gestimmt hat, was der Herr denen angeblich gesagt hat. Und ich glaube nicht. Weißt du, ich muss zuerst wissen, als erstes. Dann muss ich von der Bibel selber überzeugt sein. Und wenn ich dann sicher bin, dann kann er mir was erzählen. Aber eigentlich meine Verbindung zu Gott ist ausschlaggebend und ich weiß es. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das muss mir niemand erzählen. Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin, dass ich in seine Hände gezeichnet bin. Das muss mir keiner erzählen. Wenn mir die Leute erzählen müssen, dann bin ich das gar nicht. Und dann ist es Quatsch, wenn sie mir erzählen. Dann lügen sie mich an. Dann ist es nicht die Wahrheit. Gläubige müssen die Prophetien prüfen und untersuchen. Sogar die Bibel befragen und gucken, stimmt das überein? Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese in Thessalonich waren netter und freundlicher. Sie nahmen uns das Wort bereitwillig an und sie forschen täglich in der Schrift, ob es sich so verhält. Du musst täglich prüfen, ob das sich so verhält. Sonst ist es eine Irrlehre. Also Gott redet durch Logos und Rhema. Beides in Kombination und beides stimmt überein. Und selbst da musst du noch Frage stellen. Du jetzt kommst so ganz ins Schleudern wahrscheinlich und sagst, was kann ich jetzt noch glauben? Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes, aus diesem regelmäßigen Hören. 1. Thessalonicher 5, Vers 20, die prophetische Rede verachtet nicht. Ich verachte sie nicht, aber der Herr muss zu mir reden. Persönlich, in meinem Zimmer, in meiner Wohnung, wenn ich unterwegs bin. Satan verstellt sich als Engel des Lichts, 2. Korinther 11, Vers 14. Weißt du, der tut so groß. Ich frage immer, was ist nach 20 Tagen, nach 21 Tagen, wenn das immer noch da ist, wenn ich das nicht immer noch nicht losgeworden bin, wenn das immer noch an mir klebt und hängt und Gott immer noch zu mir redet und dieses Bild vor mir steht und ja, immer wieder, dann nehme ich das. Der Teufel hat nämlich keine Kraft, er verstellt sich als Engel des Lichts, ein gefallenes Wesen, mehr Licht hat er nicht. Und dann ist es verblasst, vergiss es, kommt das Nächste. Die Gefahr, dass du an falsche Diener gerätst, das ist sehr groß, Bruder, Schwester, in aller Liebe. Leute, die du nicht kennst, solltest nicht nachlaufen und mit ihnen nicht eins werden. Und Paulus sagt, du weißt, von wem du gelernt hast. Du kannst den Mann oder die Frau, von dem du gelernt hast, ganz beobachten. Den kennst du. Weißt du, Leute, die du nicht kennst, hör doch auf, Leuten nachzurennen. Und es gibt mehr als genug solche Leute, die sich als Boten Gottes verstellen, als Engel Gottes, als Diener Gottes, als Gesandte Gottes. Weißt du, Gott hat sie uns geschickt. Sie reden wie Lämmer, erscheinen sogar wie Lämmer, zart und fein. Ach, wie liebte es, der hat mich gestreichelt, mich geküsst. Der hat zu mir das und das gesagt. Was ist hier das Problem? Das Wichtige ist, hat Gott sie dir geschickt? Ihr Wesen, oft von diesen Scheinheiligen, ihr Wesen ist nicht verändert. Die sind immer noch so hart, wie sie waren. Der Heilige Geist konnte es nicht verändern. Sie verfolgen ganz andere Ziele. Und das ist die Gefahr von diesen Scheinheiligen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 15, hütet euch, das hat Jesus gesagt, das ist nicht der Matthäus. Jesus hat es gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten, den Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind aber reißende Wölfe. Die wollen ganz was anderes. Aber die reden so süß, schleimen. Sie haben eine fantastische Ausstrahlung. Sie sind wie geisterfüllte Menschen, sind ernsthafte Menschen, was die mit Gott machen und mit Gott erleben und sind ernste Bibelforscher, nicht Jehovas Zeugen, aber ernste Bibelforscher. Sie haben eine attraktive Wirkung auf ungefestigte Gläubige. Eine attraktive Wirkung. Das sind Männer Gottes. Die müsst ihr hören. Das ist diese Weissagung in Philippi. Das sind Männer Gottes. Sie blenden durch ihre äußere Erscheinung. Und was sagt der Herr Jesus? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Oh, das brauchst du Zeit, bis du die durchschaust, bis die Frucht da ist. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Gefahr, dass du nur auf die Blätter schaust, auf den Stamm schaust, wie der gewachsen ist. Hütet euch vor den Propheten in Schafskleidern. Das ist die Gefahr. Wenn wir die Resultate ihres Wirkens nüchtern im Licht der Bibel betrachten, werden wir schnell herausfinden, ob das echt oder falsch ist. Der Feind kann zwar das Erscheinungsbild eines geistlichen Leiters oder Predigers oder Evangelisten oder Missionars nachahmen, aber nicht sein Leben selbst. Nicht sein Leben selbst. Und in Galater 5, Vers 19 bis 22, da siehst du, was die Frucht ist des Geistes. Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge. Selbst wenn er noch so viele Bibelstellen um sich rumwirft und noch so ein frommes und gottseliges Wesen hat, weißt du, meine Kindlein, meine süßen Kindlein, weißt du, du findest ganz schnell, ob er biblisch gereift ist oder nicht, wenn du selbst geistlich bist. Der Geistliche erkennt, ob er geistlich ist. Und ich habe euch die Kennzeichen eines wahren Dieners vorgelesen. Ist er das oder ist er nicht? Doch benebelte, unnüchterne Christen, die sind blind für diese Verstörung. Die sehen nur die Fassade, die sehen nicht den Hintergrund. Und die werden verführt. Ein weiterer Trick Satans ist Heimlichkeit. Verstehst du? Heimlichkeit. Der Feind arbeitet nicht offen, der hat Angst vorm Licht. Heimlichkeit. Weißt du, im Licht, da wird er offenbar. Du sollst den Gesalbten Gottes nicht anrühren, hast nicht gelesen. So wird argumentiert, wenn du etwas vorbringst. Heimlichkeit. Verstehst du? Aber du darfst die Kinder Gottes betrachten. Die haben Fehler. Und viele Fehler. Die sind noch nicht vollkommen, sie sind noch nicht am Ziel. Petrus war nicht unfehlbar. Da hat 5 Minuten vorher der Herr aus ihm gesprochen, der Heilige Geist, und 5 Minuten später hat der Teufel aus ihm gesprochen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Oder das widerfahre dir nicht. Weißt du, diese Unehrlichkeit. Die biblischen Regeln sind ganz einfach. Hatte Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den Gläubigen. Liebte die Arbeit im Verborgenen, im Stillen. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, dann ist es egal, was die Leute erzählen. Du weißt, wer du bist. Dir muss man nicht erzählen, du bist jetzt heilig. Zu der satanischen oder dämonischen Verstellung gehört diese Heimlichkeit. Wie ist das Wirken hinter Kulissen? Wie bin ich zu Hause? Oder im Rücken, wenn man mich nicht sieht? Oder als Aufseher, da habe ich alles unter Kontrolle. Wir sind durch die Ermahnung des Apostel Paulus hier informiert. Wie sollen wir erkennen? Epheser 5, Vers 11. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Deckt die Heimlichkeiten auf. Verführer entziehen sich gerne dem Licht, bedrängen die Leute heimlich. Jetzt kommt zu einem Punkt. Neubekehrte leben hier ganz gefährlich. Weißt du, sie kommen so doppelzüngig. Du, bei uns in meiner Gemeinde, da ist was los. Verstehst du? Und dann laden sie hin, am Ausgang, auf der Straße laden sie sich dann ein. Sie dringen unbemerkt, in Galater 2, Vers 4, auf die Menschen ein, schleimen ihnen, schleichen sich heimlich in der Gemeinde, machen sie erstmal eine ganze Weile mit, bis sie die Katze aus dem Sack rauslassen. Judas Kapitel 4, Vers 4. Es haben sich nämlich heimlich Menschen, etliche Menschen unbemerkt bei uns sich eingeschlichen, bei uns auch, bei jeder Evangelisation. Und die schon längst zu diesem Gericht gehören, die aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes verloren haben und unsere Gnade, die Gnade, die sie bei Gott haben, in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und Jesus Christus verleugnen. Diese Gnostiker waren das damals insbesondere. Die haben sich heimlich eingeschlichen. Du, wir haben in unserem Hauskreis, da ist was los. Sich eingeschlichen. Und die sind schon dem Gericht preisgegeben. Die sind schon dahin gegeben. Weißt du, ich könnte Geschichten erzählen, aber ich lasse es dich. Die soll der liebe Gott euch aufschließen. Erkenne die Gefahr. Weißt du, den falschen 50er, erkennt sie, wer ein falscher 50er ist. Solche Menschen richten Spaltungen, Parteien und Trennungen und so weiter. Diese falschen Leute versuchen ungegründete Christen im Glauben zu schwächen. Ach, weißt du, was er da vorne erzählt, das ist alles Unsinn. Wissen wir schon, alles. Kennen wir schon. Die versuchen Leute von der Gemeinde, vom Reich Gottes wegzubringen durch Misstrauen, durch Sondergrüppchen bilden. Judas 19 nochmals. Das sind die, welche Trennungen verursachen. Natürliche, also seelische Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Weißt du, du denkst, das ist so ein geistlicher Mensch, ist ein seelischer Typ. So viele seelische Menschen haben wir in der Christenheit, in der charismatischen, pfingstlichen Bewegung, auch in Freikirchen, seelische Menschen, aber die kommen dort nicht zum Zug oder nicht so sehr. In der katholischen Kirche so gar nicht. Da steht nur der Priester vorne, die kriegen nur das Brot, aber den Wein trinkt er selbst. So, da merken die es gar nicht. Aber gerade wo es Freiheit ist, wo man denkt, hier sollte Freiheit sein, sind seelische Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Und deshalb, so viele bringen seelisch und Heiliger Geist durcheinander. Und verwechseln das. Und das ist eine große Gefahr, diese Verwechslung. Und dazu brauchst du die Gabe der Geisterunterscheidung, um das durchzuchecken. Was vom Heiligen Geist ist, was von meinem Geist ist, was von meinem Verstand ist, was seelisch ist. Wir brauchen die Geisterunterscheidung, was teuflisch, dämonisch ist, was Wahrheit ist und was Lüge ist, was die Taktik des Feindes ist. Weißt du, der Teufel kommt sehr fromm, sehr fromm. Und eigentlich möchte er unsere Sinne betören, dass wir glauben, ja, der ist geistlich, der redet so im Geist, der hat so eine innige Gemeinschaft mit Gott, dem zeigt der liebe Gott, was er essen soll, was er trinken soll, wo er wohnen soll, der lebt nur noch von der Offenbarung Gottes. Aber so geht es nicht, meine Lieben. Wir haben Kämpfe, wir müssen durchboxen, wir müssen manchmal raten und deshalb lässt Gott manchmal die Superfrommen auf die Nase fallen, dass sie plötzlich nichts mehr wissen und ganz blöd werden und zu Schanden werden. Und ich kenne mich nicht mehr aus. Könnt ihr beten, dass ich den Willen Gottes erkenne? Denk an die Versuchung Jesu. Der Feind versucht, biblische Verheißungen zu verfälschen. Weißt du, dass man vermessen wird, sich was einbildet, der Herr ist mit mir, der hört meine Gebete. Aber vielleicht viele unserer Gebete hat der Teufel erhört. Oder viele meiner Gebete kann ich mir selbst erhören. Du lachst, aber es ist so. Jemand hat einmal gesagt, die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst mir erhören. Und es ist es so. Wer nicht auf das Wort Gottes achtet, der lebt in großer Gefahr, verloren zu gehen. Eva wurde verführt, weil sie nicht aus erster Hand wusste, was der Herr dem Adam gesagt hat. Du sollst von allen Bäumen essen, aber von dem einen nicht. Sie hat nur aus der zweiten Hand gehört. Und alles, was wir aus zweiter Hand hören und selbst nicht persönlich von Gott erfahren haben, da drin lauert eine Gefahr, dass wir in der Stunde der Versuchung fallen. Deshalb, wir sollten aus der ersten Hand die Erfahrung Gottes haben, die Offenbarung Gottes. Der Herr hat es mir gesagt. Die Menschen gehen verloren freiwillig. Keiner will verloren gehen, aber die gehen alle freiwillig verloren. Der verlorene Sohn hat sein Glück gesucht, ach, in der Kneipe und dort in der Disco, in jener Disco, in diesem Haus und dort hat er Vergnügung nach Vergnügung gefunden und am Schluss war er so weit weg von zu Hause und sein Geld war alle, dem hat er was spendiert und dem hat er was spendiert. Er wollte nicht verloren gehen. Keiner will verloren gehen, aber man geht verloren, indem man sich treiben lässt. Oder die Frau, die ihren Groschen verloren hatte, die hat nicht aufgepasst auf ihren Groschen. Ach, ich habe noch genug, das reicht mir. Und plötzlich merkt sie, mir fehlt jetzt das Geld. Plötzlich merkt man, ich komme nicht ans Ziel an. Wir sind oft großzügig, denken, wir müssen Gutes tun. Ich sage dir eine Wahrheit. Der Teufel versucht dich mit deiner guten Ader zu Fall zu bringen. Dem solltest du helfen und dem solltest du helfen und jenem solltest du helfen. Du sollst ein Sozialist werden, ein Humanist. Aber du solltest dem helfen, wo Gott dir sagt, dass du helfen sollst. Und da gibt es schon eine Menge. Der Herr muss uns zeigen, Arme habt ihr immer bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit, sagt der Herr. Die andere Gefahr, für die Kinder Gottes, ich hätte noch eine ganze Menge, ich weiß nicht, ob ich heute durchkomme, aber ist egal. Dem, was hat die Welt lieb gewonnen? Du, dieses System drin zu integriert werden, anerkannt werden, angesehen werden, dem, was wollte leben, er wollte nicht so wie Paulus, sondern einer wollte Ansehen haben. Und die Welt ist in die Gemeinde eingedrungen durch den Demas damals und so weiter. Und ja, er wollte Paulus beweisen, er liegt falsch. Ich kann alles machen, mir ist alles erlaubt. Und er merkt plötzlich, es gibt kein Zurück mehr. Er hat die Welt lieb gewonnen. Er verläuft sich irgendwo in der Geschichte. Wenn wir jetzt in Christus sind, sollen wir in Christus bleiben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Demas, ja, er hat sich mit der Religion wieder angelegt, wahrscheinlich mit Judaismus. Und die Religion ist der größte Feind des Evangeliums. Die Religion hat Jesus ans Kreuz gebracht. Deshalb eine große Gefahr ist, religiös zu werden. Wieder in die katholische Kirche einzutreten oder in irgendeine Großkirche einzutreten, da wo man rausgekommen ist, wo Gott hat dich rausgeführt, aber du bist wieder in die Tradition hineingekommen. Ja, mir gefällt diese Opferung, diese Handlung, dieses Klimbim. Evangelium ist die Hinwendung Gottes zu den Menschen, wo Gott den Menschen begegnet. Religion versucht, Gott durch Leistung zu gefallen. Und das ist der Weg des Menschen. Weißt du, im Evangelium, da bitten wir Gott um Gnade. Aber hier in der Religion, da beweise ich durch meine Leistung. Ich bete, ich singe, ich predige, ich mache das. Evangelium ist Befreiung vom religiösen Druck, vom schlechten Gewissen, vom Tod, vom Angst vor vom Tod. Weißt du, es bringt uns Freiheit. Das ist Evangelium. Aber die Religion versucht dich zu unterdrücken. Das darfst du nicht. Und den Mächten gefällt es, wenn du religiös bist. Dem Teufel gefällt es, Religion, dass du wieder katholisch wirst. Oder evangelisch oder was sonst noch. Und solange die Menschen da drin gefangen sind in der Religion, werden sie das Evangelium nicht erkennen. Und es gibt viele christliche Kirchen, die sind voller Religion. Christen ohne Christus. Sie haben die richtigen Worte. Sie meinen es ernst. Sie sind rechtschaffen, äußerst sehr rechtschaffen. Auf diese Menschen kann sich verlassen. Aber sie haben die Erlösung nicht kapiert. Was die Erlösung ist? Erlösung ist erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. Religion stellt sich gegen Jesus und nimmt den Platz Jesu in uns ein. Der Pfarrer sagt, und ich tue das, was der Pfarrer sagt. Ja, haben wir schon. So wie Saulus, bevor er Paulus wurde, er war erfüllt von allen möglichen Gesetzen des Judentums, ein Eiferer für das Gesetz seiner Väter. Als er Stephanus gesteinigt wurde, hat er sich sogar gefreut. Das geschieht ihm recht. Menschen, die nur religiös sind, die lieben nur ihresgleichen. Aber weh, du bist anders. Johannes 16, Vers 33. Ich habe zu euch gesagt, damit ihr Frieden habt in der Welt, in euch, in der Welt seid in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Eine andere große Gefahr für Christen ist, warum, weshalb, warum muss ich leiden, warum bin ich krank, warum bin ich arm, warum bin ich schwach? Dieses ständige Murren bei den Kindern Israel in der Wüste. Sobald irgendwo ein bisschen Wasser fehlte, ein bisschen Brot fehlte, ein bisschen Fleisch fehlte, sobald irgendwas war, warum hast du uns rausgeführt, oh Gott? Dieses Warum, das ist eine Gefahr. Und das kommt vom Teufel, diese ganzen Warum-Fragen. Gott testet uns. Warum haben wir so viele Schwierigkeiten? Warum muss ich immer kämpfen? Warum haben wir so Pfahl im Fleisch? Man fragt warum, weil man kein Ziel hat oder das Ziel nicht kennt. Wenn du das Ziel des Glaubens kennst und weißt, das gehört dazu. Kinder fragen immer, Papa, wann sind wir dort? Verstehst du, wie lange noch? Aber der Vater weiß, wir sind noch weit nicht am Ziel. Und deshalb, man fragt immer, warum? Gefahren des Zeitgeistes, dieses Warum? Warum? Nimm das ab und warum ist das so und warum ist das so? Eine andere Gefahr der Christen ist es der Antichrist. Alles, was gegen Jesus ist, was nicht Jesus meint, ohne Jesus zu leben, Christentum ohne Christus. Und Jesus hat klipp und klar gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn du etwas ohne Jesus tun kannst, bist du auf dem Weg des Antichristen. Da musst du gar nicht das 666 nehmen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was heißt das? Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und lehret die Menschen, all das zu halten, was ich euch befohlen habe. Und was hat Jesus uns befohlen? Wir tun mehr, was Jesus nicht befohlen hat, als was er uns befohlen hätte. Was hat uns Jesus befohlen? Er hat uns befohlen, geht nicht auf der Heidenstraße. Das ist nicht nur für die Juden da, damals für die 70, das sind für die Christen, das ist für die Christen eine Botschaft, geht nicht auf der Heidenstraße, lebt nicht wie die Heiden, passt euch nicht den Heiden an. Wir haben so viel Heidnisches im Christentum. Wenn ich das aufzählen würde, würde der Abend heute nicht reichen. So viel Heidentum im Christentum. Der breite Weg, das ist der Weg der Heiden. Geht nicht den Weg der Heiden. Sitzt nicht da, wo die Sünder sitzen. Zieht nicht am fremden Joch. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Denk an Lot, der hat alles verloren, als er sich im Rat von Sodom und Gomorra wählen ließ als Ratsherr. Eine andere Gefahr ist Anpassung, Assimilation. Das ist die große Gefahr in Israel bei den Juden und bei uns Christen genauso. Dass, ja, man sagt heute Integration, man muss sich integrieren. Aber beim Integrieren verlierst du deine Identität. Die armen Moslems, die Flüchtlinge, die aus Syrien, woher auch sie kommen, verstehst du, sie müssen sich integrieren. Sie sollen Deutsche werden, ob die Deutsche perfekt sind oder nicht. Die Moslems sind vielleicht besser dran als die Deutschen, in aller Liebe. Aber die müssen sich integrieren, so werden wir die Deutschen. Die deutschen Sitten annehmen, die deutsche Kultur annehmen, nicht nur die deutsche Sprache. Noch viel mehr. Sie müssen alles aufgeben, ihre ganze Kultur, wo sie herkommen. So, genau das will der Teufel von dir und von mir. Wir sind in dieser Welt Gäste und Fremdlinge. Die Bibel sagt zu uns, zu den Gläubigen, geht aus Babylon, damit ihr der Sünden nicht teilhaftig werdet. Das ist die Gefahr der Christen. Mitgehangen und mitgefangen. Man will sich ja nicht distanzieren. Wir müssen integriert werden. Den Deutschen ein Deutscher. Man will nicht verspottet werden. Nietzsche hat ein ganz tolles Bild verwendet. Von dem letzten Menschen, er schrieb von dem letzten Menschen. Der letzte Mensch ist für Nietzsche der Antichrist. Kommt ja aus dem Pfarrershaus, war sehr gut in der Religion bewandert. Der letzte Mensch, und er schreibt, der letzte Mensch wird zum Schwein. Der letzte Mensch wird zum Schwein. Dieser verlorene Sohn kam zu den Schweinen. Diese Botschaft hat er wahrscheinlich verarbeitet. Der letzte Mensch wird zum Schwein. Die Verschweinung des Menschen, spricht er. Und wir sind genau mittendrin. In der Verschweinung. So, das passiert die ganze westliche Welt. Schweinerei jeder Art. Und du glaubst, das ist Menschsein, aber das ist Schweinerei. Du glaubst, das ist die große Liebe, die große Freiheit, das große Glück, aber ist letztendlich Schweinerei. Der moderne Mensch glaubt, mir ist alles erlaubt. Das ist eine Gefahr. Mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles frommt und bessert mich. Nicht alles, was erlaubt ist, dient mir, fördert mich, heiligt mich, ist mir zum Segen. Im Gegenteil, weißt du, die ganzen Kulturleistungen von heute dienen nicht unbedingt zum Segen, sondern zur Verschweinerung. Nietzsche ist das, also nicht Matthäus. Und das vor 150 Jahren. Der Mensch konsumiert jeden Dreck, jeden Abfall, aber Dreck ist Gift, ist ungesund, schwächt unser Immunsystem, macht uns noch kränker, wie wir sind. Schweinerei. Weißt du, sie dient nicht unserer Reinheit, diese Verschweinung des Menschen. Das ist der 666 Antichrist. Hör mal, was die Bibel über Schweine sagt. Ob du verstehst, was die Bibel sagt. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 22. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts. Also auch die Apostel haben Sprichwörter verwendet. Der Hund frisst wieder, was er ausgespuckt hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder in ihrem Dreck. Und das sind Christen, die nicht richtig erlöst werden. Die sind Schweine, die Verschweinung des Menschen. So sind Christen. Nach ihrer Bekehrung gehen sie wieder zurück im Schweinestall, wälzen sich in diese Gülle. Mir ist wohl, Sauwohl. Verstehst du? Aber das ist verkehrt. Die Bekehrung hat Konsequenzen, verlangt eine Lebensänderung. Weißt du, nach meiner Bekehrung kannst du nicht mehr zu deiner Hantierung als solches zurückgehen. Mein Geistig, du musst vielleicht in deine Arbeit, in deine Familie zurückgehen, aber du darfst nicht mehr alles mitmachen. Das ist gefährlich für dich als Christ. In 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen oder wir aus seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unserem Herrn, gerettet werden. Dass wir nicht wieder zurückgehen in diese Sauerei. Er, unser Herr Jesus, ist gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Jesus hat sein Leben für dich bezahlt, gegeben. Und dann gehst du wieder zurück in den Saustall und lebst dort wieder weiter. Das gilt für uns alle. Ob wir noch leben oder wenn er kommt oder ob wir schon gestorben sind. Für Christen gibt es kein Zurück. Oder du hast die Verwandlung deiner Natur nicht erlebt. Weißt, das Schwein muss die Verwandlung in seiner Natur erlebt. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, die haben nur geheiratet. Also ich habe sie getraut und die Bedingung zur Hochzeit war, da die Schwester ein Schwein gehabt, ein Hausschwein. Und das wollte sie mit in die Ehe nehmen. Und der Mann, der musste sich überwinden, die Sau im Wohnzimmer zu haben, nicht im Stall, als Hausschwein. Aber die war schon so dressiert, der hat die Örtchen gehabt und was weiß ich. Er hat gesagt, die ist so sauber. Die war Tierärztin auch gleichzeitig. Aber die hat ihr Schwein mit in die Ehe gebracht. Kultur. Verstehst du? War nett. Die Sau rennt durch die Wohnung. Mit der Sau gehen sie spazieren. Ja, ich habe ein ganz anderes Bild von Schweine bekommen, damals oder nach der Hochzeit der Leute. Für Christen gibt es kein Zurück. Erkenne deine Gefahren, erkenne, bevor du andere missionierst, jetzt hör mir gut zu, ich bin gleich fertig, bevor du andere missionierst, musst du selbst zuerst mal richtig bekehrt werden. Hör mir gut zu, du musst selbst zuerst mal stabil und fest werden. Eine Gefahr für Christen ist, dass sie zu früh losschießen. Zu früh aus dem Nest springen, denke ich, kann flügeln und unten warten schon die Katze. Weißt du, sie gehen auf Menschen zu, denen sie gar nicht gewachsen sind. Jetzt gehst du als jung bekehrter Christ und du würdest mir begegnen, ich könnte dich zur Schnecke machen. Verstehst du, was du mir erzählst? Und kann sagen, das ist nicht wahr, alles, was du mir sagst. Du begegnest einem Menschen, der überzeugt ist von seiner Meinung. Der ist viel reifer, viel mündiger. Du bist noch grün hinter den Ohren. Und er ist dir weit überlegen. Und er erschüttert dich und er bekehrt dich zu ihm und nicht, dass du zu ihm bekehrst. Und so ist es. Der Teufel nützt all deine Interessen, die du so für Gott hast. Er nützt sie aus. Du wirst andere retten. Und dann gehst du, und ich kenne solche Geschichten. Ich habe selbst erlebt, so dass ist einer gerettet nach kurzer Zeit. Ich möchte zu meinen Freunden in der Disco unten und Zeugnis geben und erzählen, wie Jesus mir geholfen hat, wie er mich frei gemacht hat. Und er geht hin, kriegt einen Schuss und ist wieder weg vom Fenster. Du bist selbst noch nicht richtig gerettet. Noch nicht richtig befreit. Und willst andere befreien. Und du bist selbst noch gebunden an bestimmte Dinge und noch nicht frei. Willst anderen helfen. Und du brauchst selbst dringend Hilfe. Und du steckst bis über die Ohren in die Probleme. Und es ist der Trick Satans, dass er dich zu anderen Leuten schickt, zu missionieren, zu bekehren, dich beschäftigt mit allem Möglichen, sodass du für dich keine Zeit mehr hast. Zuerst kommst du und dann kommen erst andere. Zuerst will Gott an dir arbeiten. Was nützt es, wenn ich anderen predige, spricht Paulus, und selbst verwerflich werde? So viele Menschen, das ist eine Gefahr, so viele Christen übernehmen sich im Geistlichen und vernachlässigen sich selbst. Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, siehe, Satan begehrt deiner. Er will euch alle sieben und sichten wie Weizen. Ich habe aber für euch gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst mal dich bekehrst, stärke deine Brüder. Petrus ich will dich noch nicht auf die Menschheit loslassen. Zuerst musst du dich bekehren. Zuerst musst du die Gnade erleben. Und solange du die Gnade nicht erlebt hast, geh nicht aus dem Haus. Nach deiner Bekehrung sollst du deine Brüder stärken, Petrus, und der Welt dienen. Und zuerst einmal musst du dich in der Gemeinde bewähren, verstehst du? Zuerst musst du hier dienen, zu Hause, unter Gläubigen, während der Felsen richten die dich auf, bevor du der Welt dienst. So viele werden rückfällig, weil sie oft in die Welt losmarschieren und haben nicht zu Hause ihr Fundament gelegt. Jesus hat seine Jünger zuerst mal gesammelt und sie gelehrt und sie präpariert und dann erst auf die Menschheit losgelassen. Nachdem sie erfüllt waren noch mit dem Heiligen Geist. Erst dann, weißt du, ohne den Heiligen Geist, ohne die Erfüllung im Heiligen Geist, solltest du nicht aus der Haustür wagen. Er sagte, bleibt in Jerusalem, bis ihr die geistliche Ausrüstung bekommt, bis ihr gelernt habt, mit der Waffenrüstung Gottes umzugehen, Trockenübungen in der Kaserne, 3 Monate Grundausbildung, bis ihr fest seid in Gott. Schau Petrus an, zuerst muss er durch die Tiefen gehen, muss zerbrochen werden, an sich selber scheitern und dann an sich selber arbeiten und ja, irgendwo sich von anderen dienen lassen oder dass der Herr Jesus ihm dient. Und wenn du der mal einst dich bekehrst, Petrus, der war gar nicht bekehrt, war schon 3 Jahre bei Jesus. Wenn du dich der mal einst bekehrst, stärke deine Brüder. In Lukas 22 weiter, Vers 33. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis zu gehen und zu sterben. Herr, siehst du, wie fromm der Mann ist. Herr, ich bin entschieden zu folgen dir. Er aber sprach, der Herr Jesus, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal mich verleugnet hast, dass du mich kennst. Bruder, eine große Gefahr bei der heutigen Christenheit ist, sie wollen Gott dienen, sich gleich für Gott irgendwo einsetzen, aber sie sind noch nicht zerbrochen, noch nicht gekreuzigt. Das Fleisch lebt. Das Fleisch lebt. Sie sehnen sich ständig. Weißt du, so wie die alten Ägypter, ständig nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Damals in Ägypten hatten wir noch Kümmel und was weiß ich alles. Moses war 40 Jahre in der Wüste, bevor Gott ihn gebrauchte. Bis er die ganze Weisheit Ägyptens aus dem Kopf verflogen, bis die ganze Weisheit aus dem Kopf verflogen ist. Bis er brauchbar war für Gott. Christen leben gefährlich und erkennen die Gefahr nicht, dass sie noch im Fleisch sind, dass noch die adamische Natur da ist. Und dann wundern sie sich über Misserfolge und Rückschläge. Und was sind das? Überheblichkeit und Stolz. Ich bin schon weiter, sehr weit. Preis Gott. Alles, was unsere geistliche Wahrnehmungsfähigkeit mindert, der Teufel versucht uns verharmlosen. Ja, du bist schon so weit, du kennst Jesus, du hast den Heiligen Geist. Geh los. Sei kein Unmensch, hilf doch den Armen. Der Herr muss dich befähigen. Zu dem und jenem. Sonst bist du überfordert, auch wenn du ein Humanist bist und übernimmst dich und brennst aus, musst wieder in die Behandlung. Die Gefahr der Überbewertung, das ist auch bei Christen eine Gefahr. Weißt du, dass du erzählst, ich habe teurer verkauft, ich habe mehr verkauft oder das besser verkauft und das ist das Geld, das ich der Gemeinde bringe. Geschwister, der Teufel lauert an jeder Kreuzung. Die Versuchung lauert. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche, Kain. Darum. Viele Menschen erleben Gott nicht mehr. Weißt du, praktisch. Sie sind nur noch Theoretiker. Sie wissen alles, sind belesen. Berliner sind super schlau. Ich sage die Wahrheit, was ich hier erlebt habe. Nicht auf dem Land, irgendwo draußen. Die Leute sind froh, wenn ihnen jemand was erzählt. Aber hier, wir haben so eine riesige Auswahl. Aber die sind Theoretiker. Weitere Gefahren und ganz schnell Leichtsinn, Sorglosigkeit, Unbedarftheit. Ich bin gar satt und ich brauche nicht und weiß nicht, dass du nackt, bloß und jämmerlich bist. Erkenne die Gefahren, dass du deine Erstgeburt verschleuderst. Herbert Karajan sagte einmal, wer behauptet, alles erreicht zu haben, hat nie große Ziele gesteckt oder gehabt. Wer behauptet, ich habe jetzt alles erreicht. Der hat nie große Ziele gehabt. Und schon ein Flohbiss kann einem tödlich wirken. Erkenne deine Gefahren. bevor sie entstehen. Wittere sie schon. Du, da ist der Teufel irgendwo im Busch. Nicht der Herr, der Teufel. Ein Kennzeichen noch, und da bin ich zum Schluss. Wenn meine Kinder keinen Appetit hatten, dann wusste ich ganz genau, da kommt eine Krankheit. Appetitlosigkeit ist ein Kennzeichen, da kommt eine Krankheit, da zieht sich was auf, da braut sich was zusammen. Erkenne, da ist was im Anzug. Und wir haben den Heiligen Geist, der Heilige Geist schlägt gleich aus. Jetzt kommt er. Jetzt greift er mich an. Jetzt ist die Gefahr da. Wer nicht daran strebt, wer keine Ideale hat, wer nicht mehr nach dem Herrn verlangt, den Herrn nicht mehr sucht, der geht verloren. Wir müssen uns immer wieder neu ausrichten. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Heiligen Geist gegeben hast. Was wären wir ohne den Heiligen Geist? Ohne den Heiligen Geist, wir würden gar nicht weiterkommen. Wir würden das Ziel nicht erreichen, aber dein Heiliger Geist weckt uns immer wieder auf. Und ich danke dir, dass du heute so viel uns aufgezeigt hast, was auf uns lauert, wo die Gefahren liegen. Nicht nur, dass der Teufel wie ein Löwe um uns brüllt. Nein, die Gefahr ist auch, dass er nicht mehr brüllt, dass wir gar nicht mehr merken, wo die Gefahr auf uns lauert. Herr, öffne uns die Augen und die Ohren, dass wir dich sehen. Und du sagst, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Jesus, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Danke, Herr Jesus, dass du da bist und dass wir dich fassen und begreifen und ergreifen dürfen. In Jesu Namen, Herr. Danke. Amen.